Das ist Mikros Dynamis auf DWG Radio. Heute mit Alexander Schmidt.
Hey du, na wie geht's? Bist du eigentlich weitergekommen in deinem Nachdenken über Mission? Beziehungsweise wann hast du das letzte Mal Neues darüber gedacht? Heute bekommst du auf jeden Fall eine Gelegenheit. Es geht um Weltmission im Allgemeinen in der Sendung und um den individuellen Ruf, also um die Berufung im Speziellen. Im Denken ist immer auch ein zukünftiges Moment. Ich hoffe, dieser Beitrag ist dir bei deiner Entscheidungsfindung dienlich. Du hast mich ja schließlich auch gefragt, wie ich das mit der Berufung sehe. Nun, hier kommt meine Antwort. Ich zitiere hierzu aus Kenneth Flemings Buch »Sag nicht Nein, wenn Gott dich ruft«.
Der individuelle Ruf in die Mission. Wenigen Themen aus dem Bereich Mission wird so viel Aufmerksamkeit gewidmet wie der Berufung in die Mission. Und wenige unterliegen so vielen Irrtümern. Die meisten Christen haben großes Interesse dafür, weil es hier um den Plan Gottes für ihr Leben geht. Beinahe jeder Mensch, der an Gott glaubt, hätte gerne irgendwann einmal Einblick in Gottes Pläne für sein Leben, egal ob er wirklich daran interessiert ist, geistlich darauf zu reagieren. Sogar Ungläubige versuchen alles Mögliche, um den göttlichen Plan für ihr Leben herauszufinden, angefangen vom Horoskop bis zur Kristallkugel. Aber für den Christen ist Gottes Plan nicht so einfach wie das Lesen eines Terminkalenders. Der Ruf Gottes ist keine Stimme, die um Mitternacht vom linken oberen Eck des Schlafzimmers ertönt und Anweisungen gibt für den Ort oder die Art und Weise des zukünftigen Dienstes. Dieser Ruf wird eher mit dem Herzen vernommen als mit den Ohren und deshalb sind viele verwirrt. Wir haben viele Fragen und hoffen auf Antworten im Hinblick auf Zeitpunkt und Ort, zum Beispiel, wann soll ich gehen, wohin soll ich gehen? Aber Gottes vordringliche Anliegen befassen sich eigentlich nicht mit Uhren oder Landkarten, sondern eher mit Beziehungen. Daher die Verwirrung. Der Ruf Gottes wird oft mit einem gefühlsgeladenen Treffen verbunden, wobei die verzweifelte Lage eines im letzten Winkel der Welt lebenden Stammes dargestellt wird. Dann geht ein Aufruf an jeden, der von dem Bericht bewegt ist, sich Gott als Antwort auf den Ruf zur Verfügung zu stellen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass jeder, dessen Gefühle durch diese Präsentation angesprochen werden, von Gott berufen ist. Ich befürchte, dass durch solch eine Vorgangsweise viel Unheil angerichtet worden ist, da dadurch unsere Bereitschaft, auf eine emotionale Situation zu reagieren, mit dem tatsächlichen Ruf Gottes gleichgesetzt wird. Hinzu kommt die Verwirrung, welche durch die unreifen Zeugnisse junger Christen gestiftet wird, die unter viel Beifall öffentlich bekannt geben, dass Gott sie für eine bestimmte Aufgabe berufen hätte, aber innerhalb kurzer Zeit kann man dann beobachten, dass sie eine ganz andere Richtung einschlagen. Die Situation wird noch konfuser, wenn Prediger und Missionare andeuten, dass der Ruf Gottes etwas Aufregendes und Mysteriöses sei. Das gibt dem Ganzen einen charismatischen Touch, der vom Gefühl abhängig ist. Es führt andere, die noch nie das aufregende Gefühl von einer Berufung hatten, dazu, dass sie meinen, Gott hätte für sie keine spezielle Aufgabe und sie müssten sich nicht mit dem Thema der Mission auseinandersetzen. Gelegentlich sagt jemand, dass er sich berufen fühlt und das Ergebnis davon ist, dass dieses Gefühl dann auch schon alles war, was er jemals hatte. Neuerdings wird von Autoren, welche über Mission schreiben, eine Überprüfung der modernen Methode der Rekrutierung von Missionaren gefordert. Diese Methode kann man als Freiwilligensystem bezeichnen. Dabei werden die Kandidaten, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, für den missionarischen Dienst ausgesucht. Es werden Leute aufgerufen und junge Menschen antworten darauf. Daraus folgt nicht automatisch, dass diejenigen, welche sich gleich melden, auch die am besten Qualifizierten für diesen Dienst sind. Meistens sind das die gefühlsmäßig sensibelsten Menschen. Diese Neigung zur emotionalen Sensitivität mag Sie zu den am wenigsten geeigneten Personen für einige der speziellen Aufgaben machen. Diese Autoren wünschen, dass wir uns bei der ganzen Angelegenheit, die die Berufung in die Mission betrifft, mehr an die Schrift halten, und sie haben völlig recht damit. Was ist ein Ruf in die Mission? In dieser Lektion wollen wir uns nicht mit dem allgemeinen Ruf Gottes zum Dienst auseinandersetzen, der an jeden Gläubigen ergeht. Dieser allgemeine Ruf wird in der Schrift genau beschrieben und richtet sich gleichermaßen an jeden gläubigen Christen. Nachlässigkeit hierin ist nichts anderes als Ungehorsam gegenüber Gott. Der Ruf, den wir in dieser Lektion betrachten, ist Gottes Mittel, um einem Gläubigen zu zeigen, welche spezielle Aufgabe er für ihn vorgesehen hat. Normalerweise gehört dazu auch, dass derjenige Mensch eine Aufgabe verlassen muss, um einen neuen Auftrag anzunehmen, wofür Gott diesen Menschen speziell zugerüstet hat. In der Mission kann das ein Ruf in einen überkulturellen Dienst sein, vielleicht auf einem anderen Kontinent. Da Mission sich meist in entlegenen Gebieten abspielt, wodurch Geld ein Faktor wird, und Mission unter Menschen stattfindet, die eine fremde Sprache sprechen, wobei die Zeit zum Erlernen ein wichtiger Faktor ist, nimmt dieser Ruf eine andere Größenordnung an als ein kurzer Auftrag, sich an die nächste Straßenecke zu stellen und das Evangelium zu predigen. Wenn man dabei Fehler macht, kann das zu emotionalen Problemen und finanziellen Verlusten führen. Daher ist es von größter Wichtigkeit, sicherzustellen, dass ein Ruf auch wirklich von Gott ist. Wenn wir von der Art und Weise eines Rufes Gottes an einen Menschen sprechen, dann sprechen wir natürlich über etwas Subjektives. Die Beziehung von Gott zu dem einzelnen Menschen spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Wahrheit und Wirksamkeit dieses Rufes hängt einzig und allein von der geistlichen Sensibilität des eventuellen Missionars ab. Geistliche Sensibilität hängt von der Reife eines Christen ab. Die echten Berufungen werden von den Menschen verstanden, die geistlich am reifsten sind. Geistliche Reife ist die Grundlage des Ganzen. Biblische Überlegungen. Im Neuen Testament werden eine Anzahl von Menschen dazu aufgerufen, ihr früheres Leben zu verlassen und dem Herrn in ein Leben zu folgen, welches man vollzeitlichen Dienst nennt. Petrus und sein Bruder Andreas wurden dazu aufgefordert, dem Herrn Jesus zu folgen. Matthäus 4, 18-20. Jakobus und Johannes hörten ebenfalls diesen Ruf und auch sie folgten ihm, Matthäus 4, 21, 22. Für diese Männer geschah dies nicht aus heiterem Himmel. Einige Monate bevor sie den Herrn in Galiläa trafen, hatten sie den Fürst des Lebens bereits kennengelernt und waren aufgefordert worden, ihm zu folgen, Johannes 1, Verse 36 bis 45. Der Ruf, der an diese Jünger erging, wurde über einen gewissen Zeitraum hinweg immer deutlicher. Auch Paulus, das Vorbild für einen Missionar, war ein Mann, der von Gott berufen worden war. Zunächst wurde sein Ruf einem Jünger namens Ananias in Damaskus offenbart. Gott teilte Ananias über Paulus Folgendes mit: Dieser ist mir ein ausgewähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch Könige und Söhne Israels. Apostelgeschichte 9,15. Ananias könnte dem neubekehrten Saulus von diesem Plan Gottes erzählt haben, aber die Bibel berichtet darüber nichts im Einzelnen. Das nächste Mal lesen wir in der Apostelgeschichte von der Berufung des Paulus einige Jahre nach dem Ereignis auf dem Weg nach Damaskus. Diesmal trifft sich Paulus mit anderen Leitern zum Beten und Fasten in der wachsenden Gemeinde in Antiochia. Während dieses Treffens verkündete ihnen der Heilige Geist: sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 4. Dies war ein ganz bestimmter Ruf für bestimmte Männer, Paulus und Barnabas, für eine bestimmte Aufgabe. Beachte dabei, dass auch andere Glieder der Gemeinde an dieser Berufung beteiligt waren und dass er die Fortführung einer Berufung war, die schon einige Jahre vorher begonnen hatte. Dasselbe Wort wird auch in Apostelgeschichte 16, Vers 10 gebraucht. In diesem Abschnitt wird Paulus klar, dass Gott ihn berufen hatte, das Evangelium in Mazedonien zu verkünden, nachdem er in einer Vision das Gesicht eines Mannes aus dieser Provinz gesehen hatte. Apostelgeschichte 13 und 16 sind die einzigen beiden Stellen im Neuen Testament, wo das Wort Berufung in Bezug auf einzelne Personen gebraucht wird. Was gehört zu einem Ruf in die Mission? Es wurde oft gesagt, die Not beinhaltet den Ruf. Trotzdem muss ich wissen, um welche Not es geht, denn es gibt so viele Nöte, die ich sicherlich nicht alle erfüllen kann. Beinahe jeder Missionar ist der Meinung, dass genau sein Missionsfeld dasjenige mit den momentan dringendsten Bedürfnissen ist. Nicht einmal dieser Ruf bedeutet, dass Gott alle, die davon gehört haben, dazu aufruft, ihre Koffer zu packen. Das Problem des Rufes, der an den Einzelnen ergeht, kann nicht so einfach gelöst werden. Wir haben schon erwähnt, dass man auf mystische Eingebungen oder Erfahrungen nicht vertrauen kann. Wie also kann ein gläubiger Christ den Ruf Gottes für seine eigene Laufbahn begreifen, wo und wie er seinen Dienst tun soll? Die folgenden Richtlinien sollen deinen Überlegungen Hilfestellung geben. Unterwirf dich Jesus Christus als deinem Herrn, Römer 12, Verse 1 und 2. Wenn er wirklich Herr ist, dann wirst du gerne jede Aufgabe übernehmen und jedem beliebigen Ruf folgen. Die Bereitschaft, jedem Befehl zu folgen, welcher Art er auch immer sei, ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt einen Befehl bekommt. Gehorche jedem Teil von Gottes Willen, den du aus dem Wort Gottes kennst. Es wird kein zusätzliches Licht gegeben, wenn man dem Licht, welches jetzt leuchtet, nicht gehorcht. Besorge dir Informationen über Mission. Gott wird dich nicht in Gebiete und zu Menschen führen, von denen du noch nie etwas gehört hast. Information ist nötig für die Führung. Sei sensibel für die Führung des Heiligen Geistes. Dies ist das Wichtigste beim Ruf in den Dienst, denn der Ruf wird dir letztlich immer vom Heiligen Geist übermittelt. Er hängt unmittelbar von deiner Gemeinschaft mit dem Herrn ab, von der Nähe, die du zu ihm hast. Der Heilige Geist ist eine Person, nicht ein Einfluss. Ihm kann man vertrauen und ihn kann man lieben. Er führt. Aber er führt diejenigen Menschen am besten, deren geistliche Fähigkeiten hoch entwickelt sind. Die Stimme, die ruft, ist genauso wie die, welche Elia hörte, eine ganz leise Stimme, und sie kann nur von den Menschen gehört werden, die sich vom Lärm der Welt abgewandt haben. Bestätigung durch die örtliche Gemeinde. Die örtliche Gemeinde sollte beim Ruf Gottes eine weit größere Rolle spielen, als es normalerweise der Fall ist. Tatsächlich wird die örtliche Gemeinde oftmals übersehen oder sogar ignoriert. Da gibt es Menschen, die handeln so, als ob sie das alleinige Recht gepachtet hätten, den Willen Gottes für seinen Dienst zu kennen. Allerdings können wir anhand von Beispielen in der Bibel ganz eindeutig erkennen, dass die örtliche Gemeinde beim Ruf des Einzelnen in den Dienst eine zentrale Rolle spielt. Betrachten wir die Rolle der Gemeinde bei diesen Berufungen. Barnabas wurde von der Gemeinde in Jerusalem nach Antiochia ausgesandt, auf Beschluss der Ältesten von Jerusalem, die ihn für den geeigneten Mann für diese Aufgabe hielten. Apostelgeschichte 11, Verse 22 fortfolgend. Paulus und Barnabas wurden erwählt, während die Ältesten von Antiochia sich zum gemeinsamen Gebet versammelt hatten. Während dieses gemeinsamen Wartens, den Willen Gottes zu erkennen, wurde ihnen allen die Botschaft der Mission mitgeteilt. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 4. Silas wurde für die zweite Missionsreise ausgewählt und sie wurden gemeinsam von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Apostelgeschichte 15, Vers 40. Timotheus wurde für die Mission als geeignet empfunden und er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Apostelgeschichte 16, Verse 2 und 3. In allen vier Beispielen, welche in der Apostelgeschichte vorkommen, können wir die herausragende Rolle erkennen, welche die Leiter der örtlichen Gemeinde spielen. Demnach ist es biblisch zu behaupten, dass Gott den Einzelnen ruft und den Ruf durch die örtliche Gemeinde bestätigt. Im Neuen Testament wird uns bestimmt keine eigenmächtige Vorgangsweise vor Augen geführt. Viel zu viele Christen meinen, dass ihre eigene Interpretation des Rufes Gottes von der Gemeinde nicht in Frage gestellt werden dürfe. Das biblische Vorbild zeigt uns aber, dass die Initiative von der Gemeinde ausgehen sollte und nicht von dem Bewerber, der sich berufen fühlt. Wie wir in Apostelgeschichte 13 lesen können, waren es die Ältesten und nicht die zukünftigen Missionare, die den Ruf des Heiligen Geistes vernahmen. Sondert mir Barnabas und Saulus aus für die Aufgabe, zu der ich sie berufen habe. Diese enge Verbindung zwischen der örtlichen Gemeinde und den Missionsbewerbern ist während des letzten Jahrhunderts vollkommen verloren gegangen. Es unterliegt den Missionsgesellschaften und Missionsausschüssen, den Ruf zu bestätigen und die neuen Kandidaten für die Mission zu prüfen und auszuwählen. In den letzten Jahren haben einige prominente Schriftsteller, die über Mission schreiben, dazu aufgefordert, der örtlichen Gemeinde wieder das Recht zur Auswahl und Aussendung der Missionare zu gewähren, gemäß der Rolle, die sie in der Bibel innehatte. Dies bedeutet die Rückkehr zu den Prinzipien des Neuen Testaments. Wie wird der Ruf vernommen? Wenn der Gläubige gemäß den schon erwähnten Prinzipien mit Gott lebt, dann wird er früher oder später die Gewissheit haben, dass Gott über einen konkreten Plan des Dienstes zu ihm spricht. Wenn dieses Bewusstsein von Gott ist, dann werden Bestätigungen von außen kommen, von den Ältesten der örtlichen Gemeinde, vom Wort selbst und durch äußere Umstände. Dann kann mit dem von Gott geschenkten Frieden im Herzen der nächste Schritt in Angriff genommen werden. Passivität und Warten haben ein Ende und verwandeln sich in Aktivität und Vorangehen. Selten passieren diese Dinge plötzlich oder dramatisch. Jeder individuelle Ruf unterscheidet sich vom anderen und wird niemals identisch sein. Die Aktion wird Schritt für Schritt von Gott selbst geführt und ist exakt auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten eines jeden Einzelnen oder eines Ehepaars abgestimmt. Das wird natürlich durch intensive Herzensübung vor Gott im Gebet begleitet. Das sollte immer die Haltung eines wahren Gläubigen sein. Den Ruf zu vernehmen ist demnach eine geistliche Erfahrung, welche man in seinem Herzen festmacht und die später bestätigt wird. Gottes Wege führen normalerweise vom Allgemeinen zum Konkreten. Die Erfahrung von Jim Elliot. Wir empfehlen als Lektüre dringend das Buch von Elizabeth Elliot, Im Schatten des Allmächtigen. Dieses Buch beschreibt auf einzigartige Art und Weise den Glaubensweg eines außergewöhnlichen jungen Mannes, sein Wachstum an Weisheit und in der Gnade Gottes und wie er von Gott berufen wurde, als Missionar zu den Eingeborenen in Ecuador zu gehen. Hier einige Zitate aus dem Buch zum besseren Verständnis des Rufes. 15. März 1947, Wheaton College. Die Missionsvereinigung für Studenten besucht alle christlichen Studentengruppen in der Nähe. Ich weiß nicht, wann ich jemals so viel Freude im Herzen hatte. Ich sprach über den Heiligen Geist und Mission. Sommer 1947. Er begann, einen Einsatz im Missionsfeld zu planen, wann immer Gott ihn führen würde. Den ersten praktischen Schritt in diese Richtung unternahm er im Sommer 1947, als er mit seinem College-Kameraden Ron Harris nach Mexiko trampte, wo dessen Eltern Missionare waren. Er schrieb seinen Eltern am 23. Juni: Mexiko hat mein Herz gestohlen. Während seiner Rückreise nach Oregon zweifelte Jim keinen Moment daran, dass Gott ihn nach Lateinamerika rief. Er wollte zu den Menschen gehen, die noch nie von Gott gehört hatten. Januar 1948. Unsere jungen Leute gehen hinaus ins Berufsleben, weil sie sich nicht aufs Missionsfeld gerufen fühlen. Wir brauchen keinen Ruf. Wir brauchen einen Tritt in den Hintern. Oktober 1948. Gestern betete ich darum, dass Gott mich vor dem nächsten 8. Oktober nach Peru oder Brasilien senden würde. November 1948. Ich fühle die Verantwortung, bei der Studentenmission an der Universität von Illinois mitzuhelfen. Ich habe keine besondere Last für die Arbeit unter Moslems, besonders wenn es sich um das unerreichte Indien dreht. Er aber weiß es, und ich warte. Dezember 1948. Gott hat für mich genau das getan, worum ich diese Woche gebetet hatte. Nun weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, dass der Bestimmungsort meiner missionarischen Tätigkeit die Stämme im südamerikanischen Dschungel sein werden. Meine Entscheidung wurde durch das Zusammentreffen mit einem Eingeborenen aus dem brasilianischen Dschungel bestätigt. Es gab keine Stimmen, keine Bibelverse, nur den unendlichen Frieden einer richtigen Entscheidung. Dezember 1949. Ich stehe in enger Verbindung mit zwei Missionaren. Der eine ist Wiltred Titmarsh aus Ecuador, dessen Frau bei einem Flugzeugunglück verletzt wurde. Er musste eine gut etablierte Missionstätigkeit unter den Quechua-Indianern verlassen. Der andere ist Roland Hill aus Bangalore in Indien. Beide Missionsfelder sind für mich ungeheuer interessant. Wie soll man sich entscheiden, wenn man gerne beides tun würde und auch die Fähigkeiten für beide Aufgaben besitzt? 16. April 1950. Keine Führung, was das Missionsfeld betrifft. 20. April 1950. Ich bat um Führung für meinen Aufenthalt am Sommerinstitut für Linguistik. Juni 1950 im Sommerinstitut. Jim bekam Informationen von einem ehemaligen Missionar bei den Quechua in Ecuador. Dieser Missionar erzählte Jim als erster von den Aucas. Jim war sofort Feuer und Flamme. Sollte er statt nach Indien nach Ecuador gehen? Jim beschloss, sich eine 10-tägige Frist zu setzen, um Gott im Gebet um eine Antwort zu bitten. 14. Juli, 10 Tage später. Zweites Buch Mose 23, Vers 20 wurde von großer Bedeutung für ihn. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Höre auf seine Stimme. Jim nahm diesen Vers als Bestätigung seines Informanten und dafür die Herausforderung in Ecuador anzunehmen. Dieser Vers wurde zusätzlich durch den Brief eines befreundeten Missionars in Afrika bestärkt, der während dieser 10 Tage speziell für Jim gebetet hatte. Er schrieb seinen Eltern Folgendes: Täglich wächst in mir die Sicherheit, dass dies der Wille Gottes für mich ist. Dies geschieht nicht durch großartige Ereignisse, sondern durch kleine, unscheinbare Dinge. was durch Jims Zeugnis offensichtlich wird. Seine Berufung erfolgte nicht plötzlich oder dramatisch, sondern war das Resultat eines Lebens mit seinem Herrn. Seine Berufung war anfangs allgemein und wurde nach und nach immer konkreter und detaillierter. Er entschied sich nicht in Bezug auf die geografische Lage seines Dienstes, bis dies notwendig war. Gott gab ihm die eindeutige Sicherheit, als es notwendig war. Er war den Forderungen des Herrn Jesus Christus gehorsam. Er gehorchte Gottes Willen in allem, was er erkannte. Er informierte sich ständig über die Möglichkeiten zur Mission und war offen für die Führung des Heiligen Geistes. Er wurde durch seine Ratgeber in der Gemeinde bestätigt, als die Geschichte ihren Fortgang nahm. Wenn Gott mich ruft, sollte ich dann nicht darauf hören? Fragen zur Lektion 3. Erkläre den Unterschied zwischen dem allgemeinen Ruf Gottes, der jeden Gläubigen zum Dienst aufruft, und dem speziellen Ruf, in welchem er den individuellen Zweck für das Leben eines Gläubigen enthüllt. Studiere eingehend den Ruf zum vollzeitlichen Dienst, der an die Menschen erging, welche im Text als Beispiel angeführt sind. Erinnerst du dich an Beispiele aus dem Alten Testament? Die Not beinhaltet den Ruf. Erläutere deine Meinung dazu. Was macht einen Ruf in die Mission aus? Definiere den Begriff Berufung. Notiere das Für und Wider deiner Definition. Zeige auf, wie ein Gläubiger den Ruf Gottes für seine Laufbahn praktisch erkennen kann. Welche Rolle sollte die örtliche Gemeinde in Betracht eines individuellen Rufes Gottes übernehmen? Nenne Beispiele aus dem Neuen Testament, notiere und sprich über deine Erfahrungen. Wie hört man den Ruf Gottes? Ist Jim Elliots Erfahrung, den Ruf Gottes genau zu erkennen, typisch für alle Gläubigen, die aufs Missionsfeld gerufen wurden? Zeige verschiedene Aspekte dazu. Untersuche die Erfahrungen anderer Missionare und sprich über die Hauptfaktoren, die beim Verstehen des Rufes eine Rolle spielten. Stimmen einige dieser Faktoren überein und kann man sie verallgemeinern? Und das war der Abschnitt aus Kenneth Flemings Buch »Sag nicht Nein, wenn Gott dich ruft« – Einführung ins Thema Weltmission. Ich habe noch einen Bibelvers ausgesucht. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ist eigentlich ein ganz kurzer Vers. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Nachzulesen im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 6. Mit diesen Worten verabschiede ich mich vom Mikrofon. Mein Name ist Alexander. Ciao.